Das ist jetzt der zweite Teil.
Also unsere Kritik am Wachstum, die haben wir ja jetzt kenntlich gemacht. Jetzt wenden wir uns eben diesen anderen zu. Und da will ich mal mit einem Punkt anfangen. Also ich will dazu drei Behauptungen machen. Dass ich nämlich einmal sagen will, die Frage, was haben die am Wachstum zu kritisieren? Und dass man da feststellen kann, dass Sachen, die kritisieren, dass ich die nicht für kritikwürdig halte. Und die zweite Frage, die dann noch geklärt werden soll, ist das, ob Sie mit Ihrer Kritik, Sie sind ja Wachstumskritiker, ob Sie damit eigentlich die Sache treffen. Mit dem ersten fange ich jetzt mal an. Da gibt es ein sehr populäres Buch, das ist jetzt auch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das hat den Titel Befreiung vom Überfluss. Muss ich sagen, das ist doch eine irritierende Auskunft, ja? Wieso ist es eigentlich so, dass man hergehen muss und muss die Menschheit vom Überfluss befreien? Seit wann ist ein Überfluss eine Geißel der Menschheit? Das ist doch eher eine Vorstellung fast schon vom Paradies, ja? Wenn alle Wünsche erfüllt werden und es immer mehr von allen gibt, wäre es doch eine gute Sache. Warum soll man sich davon eigentlich befreien? Dazu will ich noch ein zweites Zitat vorlesen. Das ist jetzt von einem anderen populären Vertreter, von dem Tim Jackson. Der sagt Folgendes. Zugegeben, unsere Möglichkeiten zu gedeihen nehmen rapide ab, verfügen wir nicht über ausreichend Nahrung und Obdach. Grund genug, um laut und deutlich für steigende Einkommen in den ärmeren Ländern einzutreten. In den hochentwickelten Volkswirtschaften sind wir, von gewissen üblen Ungleichheiten abgesehen, darüber jedoch weit hinaus. Die materiellen Bedürfnisse sind umfassend gedeckt, die verfügbaren Einkommen werden zunehmend anderen Zwecken gewidmet. Der Freizeit, der gesellschaftlichen Interaktion, dem Erleben und Erfahren, unsere Lust auf materiellen Konsum ist dadurch aber offensichtlich nicht kleiner geworden. Also dieser Mann steht auch sehr kritisch zur Bedienung von den materiellen Interessen. Eines immerhin, ja, also Grundbedürfnisse, Essen und ein Dach über dem Kopf, das hält er schon nötig. Und vielleicht auch noch irgendwas mehr. Aber bei uns jedenfalls in den Industrieländern meint der, dass wir den Punkt, wo die Menschen angemessen mit Materiellen versorgt sind, bei weitem überschritten ist. Da wird zum einen ein ziemlich positives Bild unserer Gesellschaft gezeichnet. Wir haben immer mehr und wir bekommen immer mehr, ist die Vorstellung. Jetzt sehen wir mal ganz davon ab, ob das eigentlich stimmt, ja. Widmen wir uns mal immanent dem Gedanken, dass da gesagt wird, das Materielle, der Wunsch nach Materiellen, das immer mehr wollen, das ist eine schlechte Sache. Und dann möchte ich erst mal sagen, ja, aber die materiellen Dinge, die sind es doch, die einem das Leben angenehm machen. Warum soll man eigentlich aufhören damit zu sagen, ja, eine schöne Wohnung will man haben. Man will auch eine Spülmaschine haben und so weiter. Fernseher, Auto. Und wenn das der Zweck der Produktion wäre, so wie es hier ja dargestellt wird, es geht um den Ausbau des Materiellen, dann muss ich doch sagen, das wäre doch überhaupt sowieso der einzig sinnvolle Zweck von Produktion. Für die Postwachstumsökonomie ist es so. Die sehen das, dass wir viel von diesen hilfreichen Sachen haben und trotzdem noch neue von denen haben wollen, für eine schlechte Sache an. Ich meine, das ist erstmal absurd. Noch eine zweite Sache zu dem. Auch wieder, ist eigentlich die Kritik, die da vorbringen, ist denn das eigentlich kritikabel? Das wendet sich jetzt dem zu, das, was für ein Bild unserer Produktion die zeichnen. Das ist wieder ein Zitat von Tim Jackson, der sagt, es geht hier eigentlich um ein viel tiefer sitzendes Phänomen, das uns mit festem Griff im Wachstumskreislauf gefangen hält. Die ständige Produktion von neuen Dingen würde den Unternehmen wenig bringen, wenn es in den Haushalten keinen Markt für den Gebrauch gäbe. Es ist wichtig zu erkennen, dass es eine solche Nachfrage gibt und zu verstehen, woher sie kommt. Also der Gedanke, auf den ich jetzt los will, die sagen, die Unternehmer hätten wenig davon, wenn sie immer Neues produzieren, wenn nicht auf der anderen Seite die Konsumenten stehen würden, die ihnen diese ganzen Sachen immer abnehmen würden. Also die PWÖ kennt auch einen Systemzwang und der ist richtig lustig, ja. Also ein Systemzwang, der sich letztlich so auflösen lässt, dass die sagen, Ja, und das sind Produzenten und Konsumenten unterwegs. Und was die wollen, das entspricht sich. Und das ist das Schlechte. Ja, jetzt muss man doch mal sagen, ja, wenn es denn so wäre, dass sich die Verbraucher und die Unternehmer so symbiotisch ergänzen, dass die einen bloß ihre Produkte an den Mann bringen wollen und die anderen die Produkte alle haben wollen. Ja, dann wäre doch alles bestens. Dann ist auf der einen Seite ein Gewinn gemacht und die Produktion geht weiter und auf der anderen Seite hätten die Kunden genau das, was sie brauchen. Und wenn es so wäre, dass die sich auch noch wechselseitig in diesem gegenseitigen Produzieren und Konsumieren immer anfeuern würden, ja, auch dann käme doch höchstens was Erfreuliches raus. Nämlich lauter nützliche Sachen für alle Leute. Die Postwachstumsökonomie steht auf dem Standpunkt, dass dieses Verhältnis nicht gut ist. Warum? Weil die nämlich sagen, man würde immer mehr wollen von allen. Die unterstreichen das und sagen, und es ist doch nicht gut, da geht es doch um ein immer mehr und das ist das Problem. Ein Einwand dagegen. Also die Produktion vorgestellt als ein Produzieren für den Konsumenten, die konsumieren. Und dann das aufgemachte Problem, da drin würde stecken, dass das Bedürfnis kein Maß und Ziel mehr kennen würde, dass es einfach in einem immer mehr in sich in einer Spirale des Wachstums ergehen würde. Das kann nicht sein. Wenn es tatsächlich ums Materielle ginge, um ein sinnvolles Begehren, um die Herstellung von Gebrauchswerten, dann gäbe es diese Sorge nicht. Denn das Bedürfnis nach Gebrauchswerten, das hat auch ein Maß in sich. Das ist auf spezielle Sachen ausgerichtet, die man haben will. Nach bestimmter Menge und vorgegebener Qualität. Und da ist es auch nicht einfach so, dass man immer mehr haben will. Weil wenn es nämlich um die Befriedigung von Bedürfnissen ginge, dann würde man sich doch in der Produktion die Frage stellen, wie es denn überhaupt mit dem Verhältnis von Aufwand und Ertrag ausschaut. Da würde doch die Frage dazugehören, ja und die Gebrauchswerte, die wir haben wollen, wie viel muss man denn eigentlich dafür arbeiten? Und einfach ein immer mehr, wenn es für einen selber ist, zum allgemeinen Wohlergehen, das kann doch nicht dazu führen, dass alle immer mehr arbeiten wollen und mehr produzieren wollen, weil doch da die eigene Mühsal mit inbegriffen ist. Da ist es nämlich so, dass man mit dem immer mehr Produzieren aufhören würde, wenn einem die Arbeit zu viel erscheint, die man dafür aufbringen muss. Zum zweiten großen Punkt. Der soll sich darum drehen, dass da das Wachstum kritisiert wird. Und ich will zeigen, dass das, was kritikwürdig am Wachstum ist, dass das nicht Thema wird. Ein Zitat dazu. Das haben die übrigens alle, also diesen Gesichtspunkt, der kommt bei allen Postwachstumsökonomen natürlich vor. Ist stetiges Wachstum möglich, ohne an die ökologischen Grenzen eines endlichen Planeten zu stoßen? Also die haben eine Schranke ausgemacht, die sich mit einem immer mehr von uns allen nicht vertragen soll. Die Endlichkeit des Planeten. Dazu mal das Erste. Endlichkeit, dieses Argument, das ist überhaupt kein Einwand. Endlichkeit ist nämlich ein Totalargument. Das kann man auf überhaupt gar nichts anderes mehr beziehen, weil gemessen an, die Welt ist doch endlich, schaut sowieso alles klein und unpassend daneben aus. Ja, wenn man ankommt und sagt, ja, aber unser Planet ist doch endlich, was soll sich mit dem Gesichtspunkt überhaupt vertragen können? Damit verträgt sich keine Warenproduktion, damit verträgt sich auch nicht die Vorstellung eines nachhaltigen Wirtschaftens, wenn man kommt mit endlich. Zum Zweiten, Folgen aus der Endlichkeit tut sowieso nichts.
Willst du das nochmal sagen, was du jetzt mit der Endlichkeit...
Die wollen doch die...
Ich hab den Mehrwert nicht verstanden.
Das Argument soll doch sein, Leute, denkt an die Endlichkeit bei dem, was ihr tut. Und gemessen an dem, dass die Erde ein endlicher Planet ist, muss man doch damit aufhören, wachsen zu wollen. Und da wollte ich ganz prinzipiell dazu sagen, mit Endlichkeit als Argument für irgendwas anzukommen, ist schlecht. Weil gemessen an Endlichkeit, damit kann sich gar nichts vergleichen, da liegt alles andere windschief dazu. Wenn man sagt, irgendwann mal ist es vorbei mit diesem Planeten, du kannst nicht Folgendes tun. Wo ist da die Relation?
Also zum die Endlichkeit von Ressourcen, Rohstoffen und so weiter?
Ja, und dann müsste man eben beziffern, von was zu wenig da ist. Und dann würde man gleich merken, na, damit wird ja umgegangen. Aber das Argument endlich, das ist ein bisschen arg total. Das Sonnensystem ist auch endlich. Aber ist das ein Argument dafür, dass das für das kapitalistische Wirtschaftswachstum zu klein ist? Endlich, das ist zu totales Maß. Ja, der Planet ist endlich, stimmt. Aber das soll ein Argument sein, dass das Wirtschaftswachstum nicht weitergehen kann. Ja bitte, da soll man mal sagen, woran es stößt. Und kaum ist man bei irgendwas, Augenblick noch, ne, ist man bei irgendwas, woran es stößt, die Kohle geht aus, das Öl geht aus. Ja, dann ist mit der Endlichkeit schon schnell wieder vorbei. Ja, ja, da sind sie ja gerade dabei, Energietechniken zu entwickeln, die ohne Kohle und Öl auskommen. Kaum ist man bei was Bestimmten, merkt man, dass das Wirtschaftswachstum oder jetzt ist ja viel genereller, das Wirtschaften überhaupt, dass das an absolute Grenzen stößt. Das ist, denkt man an irgendwas Bestimmtes, ist das Argument weg. Man muss schon richtig das Ding so total denken. Endloses Wachstum und endlicher Planet. Dann hat man einen Widerspruch. Aber bei jedem bestimmten Inhalt ist das Absolute dieser Grenze sofort wieder weg.
Aber dein Argument oder dein Gegenpunkt mit der Sonne ist ja etwas, ich bezeichne es mal als lächerlich, weil wir keinen Einfluss haben auf die Energie der Sonne oder auf die Langlebigkeit der Sonne, aber wir haben Einfluss darauf, wie lange unsere Ressourcen hier auf unserem Planeten leben. Dadurch, wie wir damit umgehen und wie wir sie verbrauchen. Und das wäre auch nochmal mein Punkt gewesen, mein Ansatz an den Punkt, der vorher genannt worden ist, angeführt worden ist, dass wir aufhören würden zu konsumieren, wenn die Waren keinen Mehrwert mehr für uns hätten. Das sehe ich nicht so. Ich denke, dass der Mehrwert mittlerweile im Prestige und im Image liegt. Wenn man statt des iPhone 5 ein iPhone 5S hat, das faktisch für den Nutzer also nur einen sehr überschaubaren Mehrwert liefern kann. Und wenn man dann meint, man hat ein Handy zum Telefonieren, SMS schreiben, WhatsApp, was auch immer, und braucht dann das Neue für nochmal 800 Euro, hat es keinen Mehrwert mehr, der in Relation zu den Kosten steht, sondern es ist dann irgendwas, was man meint zu brauchen, um sich profilieren oder sonst was zu müssen. Und da wird dann eben nicht abgewogen zwischen wie lange muss ich dafür arbeiten und bringt es mir den erforderlichen Mehrwert?
Also die Frage würde ich eigentlich eher lieber ein bisschen nach hinten schieben, weil auf die Gedanken, das ist ja auch ein großer Kritikpunkt von der Postwachstumsökonomie, auf die soll natürlich noch eingegangen werden.
Ja, und das ist die erste Hälfte mit dem, wir können beeinflussen, wie lange die Ressourcen reichen. Also deine Rede, wir können beeinflussen, wie lange die Ressourcen reichen. Da magst du das Argument, wie die denken, ziemlich mit. Weil das eine Argument, war schon gesagt, das drückt ja auch aus, ja, ja, wenn man so denkt, irgendwann sind sie dann aus. Dann sind sie durch Sparsamkeit halt ein wenig später aus. Ja, wenn man so denkt. Dann möchte man erst mal sagen, naja gut, warum soll man dann sparsam sein, wenn es sowieso irgendwann nicht mehr geht?
Das ist die Frage, ob die Ressourcen ausgehen. Es kommt halt darauf an, auf was du dich konzentrierst. Es gibt Ressourcen, die nachwachsen und es gibt Ressourcen, die nicht nachwachsen. Und die nicht nachwachsenden, die gehen aus. Wenn wir sie irgendwie verbrauchen, gehen sie irgendwann aus. Aber die nachwachsenden, wenn man mit ihnen verantwortungsbewusst umgeht, gehen nicht aus. Und man kann sie auf die Menschen verteilen, dass die Menschen was davon haben. Aber wenn wir die heute ausbeuten, wenn wir heute meinen, Pflanzen für den Sprit verbrauchen zu müssen und in der Richtung.
Die wachsen ja nach.
Ja, die wachsen nach, eben. Aber wenn wir die für uns nutzen, für unsere Gier in Anführungszeichen, und sie den anderen Menschen jetzt nicht lassen, um sich davon zu ernähren, ist es das, wo dann der Gedanke, der Name wurde jetzt nicht genannt, aber der Suffizienz mit reinspielt, sich irgendwo zurückzuhalten, um allen Menschen oder allen Lebewesen vernünftiges Leben zu ermöglichen.
Aber du bist doch jetzt ganz weit weg von alles ist endlich. Du hast doch ganz andere Dinge jetzt in den Kopf gefasst. Du sagst hier, wir werden Nahrungsmittel auf der einen Seite vorenthalten, auf der anderen Seite in Pakt eingeschüttet. Das kennt ihr nicht. Wo soll das noch mit dem Ding zu tun? Deshalb da ist es sicher ein Grund zur Kritik an dem, was du da siehst, aber mit der Endlichkeit, mit der Vorstellung von alles ist zu viel, weil doch alles irgendwo endlich ist, weil die Endlichkeit doch alles beschränkt. Mit der Vorstellung hast du jetzt.
Das hat insofern was mit endlich zu tun, als dass wir innerhalb eines Zeitraums nur endlich viel herstellen können. das wir aber für quasi unendlich viele Möglichkeiten verwenden können. Um jetzt auf die Pflanzen zurückzukommen, einmal zur Ernährung von Menschen und Lebewesen und einmal zum Spritverbrauch für uns.
Aber da habe ich schon eine Frage dazu, ja, ob man das eigentlich so sagen kann. Das Argument soll jetzt also sein, weil bei uns Sprit aus Biopflanzen produziert wird, um die fossilen Energieträger zu schonen, haben andere Leute auf diesem Erdball nichts zu essen. Liegt es eigentlich daran, dass irgendwo grüne Energie produziert wird? Auf dem Erdball mit seiner Effizienz in der Landwirtschaft, ja, wo es ja genug Beispiele dafür gibt, was für Überschüsse in der EU produziert werden. Was also der Mensch mit der Technik, mit dem Nutzbarmachen vom Boden alles schon erreicht hat. Das aber trotzdem nicht dazu dient, dass man hungrige Mäuler stopft, sondern dass es gegebenenfalls dann auch weggeschmissen und vernichtet wird. Ob nicht der Hunger auf der Erde viel mehr daran liegt, dass es darum geht, dass Sachen mit Gewinn zu verkaufen sind und das die Alternative ist. Dass in Deutschland gesagt wird, dann werden eben die Felder hergegeben, um grüne Pflanzen herzustellen, also grüne Energie. Und in Deutschland hungert sowieso keiner trotzdem. Also da werden zwei Sachen verglichen, die passen nicht zusammen, wieder mit dem Argument Endlichkeit. Ja, stimmt denn das? Ist denn das ausprobiert worden, ob dieser Erdball das unter vernünftigen Gesichtspunkten nicht hergeben würde, alles satt zu machen? Ja, wenn das Prinzip des Geldes regiert und alles mit Geld gekauft werden muss und die ganze Welt dem Prinzip untergeordnet ist, dann geht es aus dem Grund nicht. Und dann werden aus dem Grund auch Energiepflanzen gemacht, statt dass man, was man ja auch tun könnte, unter dem Gesichtspunkt erneuerbare Energien Wind und Sonne nutzen. Also selbst, sagen wir mal, das wird ja außerdem gemacht, aber selbst, sagen wir mal, es wäre so, dass das Leuten Lebensmittel wegnehmen täte, verweist doch das wieder auf was anderes als auf Endlichkeit. Das verweist auf eine Rechnungsweise, die sagt, an diesen Grünpflanzen wird mehr verdient, so produzieren wir Energie billiger, kostensenkender etc. Das machen wir lieber, als die erneuerbaren Energieträger Wind und Sonne zu benutzen. Und die verweisen wieder darauf, dass das Argument Endlichkeit nicht richtig ist. Weil das ist auch eine Sache, das hat der Mensch vor 20 Jahren, vor 30 Jahren nicht gekonnt. Da dachten sie, Energie ist eine endliche Angelegenheit. Und es stellt sich raus mit dem Fortschritt. Das stimmt nicht. Da gibt es durchaus Möglichkeiten und es tun sich neue aus. Das, was so viel Plausibilität in der Postwachstumsökonomie kriegt, ja, das Argument Endlichkeit, das an den Peak Oil gedacht wird oder an den Peak von allen möglichen Rohstoffen, das ist doch nicht die Wahrheit. Denk mal an die Energie, was das große Argument ist. Das ist im Griff und das könnte man tun und noch in einem viel größeren Maß. Und wenn es nicht gemacht wird, dann wegen dem, weil es Gewinnen im Weg steht.
Deutschland krankt im Moment daran, dass die Energiewende technisch zu gut läuft. Zu schnell zu viel Windräder eingesetzt worden sind. Ökonomisch lohnt sich's nicht, so schnell so wunderbar umweltfreundliche Energie zu erzeugen. Also ist ja bloß zur Unterstützung des Arguments ja. Da.
Die haben sich irgendwann mal vorgenommen zu sagen, 30% des Energiebedarfs in Deutschland soll mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Und das haben sie für ein sehr anspruchsvolles, kaum erreichbares Ziel gehalten. Und ich glaube, das ist erreicht oder wird demnächst erreicht. Technisch also, wieder der Verweis, ist die Sache im Griff. Ein Problem tut sich heute darüber auf, dass das viel zu gut geht und dass es viel zu viele machen. Und gesagt wird, dann ist der Strom zu teuer. Aber das ist eine andere Größe, die hat mit Endlichkeit gar nichts zu tun, wenn es heißt, es ist zu teuer.
Das mit der Endlichkeit ist auch deswegen eine ganz komische Vorstellung, weil doch in Wahrheit noch nie ein Atom diesen Planeten verlassen hat. Also selbst die Meere haben sie wieder
Ja, danke, das war ein Stichpunkt. Ich wollte nämlich das Wort Endlichkeit durch Nutzbarkeit für den Menschen ersetzen. Und wenn ich den Bodensee, sagen wir mal, radioaktiv versorge, dann ist die Region Bodensee, das Wasser da drin, nicht mehr nutzbar für Menschen und für die Umwelt und die Tiere drumherum auch nicht. Das meine ich mit nicht unendlich, dass man wert, dass man achten muss, was man mit den Grundlagen, die wir haben, sowohl im kleinen Bereich als auch im großen machen. Wenn ich da Gebergbau mache, dann sind diese Bereiche nicht mehr nutzbar. Die sind kaputt und das ist für mich, ja, wenn ich das ausdehne und mache immer mehr kaputt, in einer endlichen Umgebung eben nur so und so groß ist. Wenn ich einmal ganz umgehe, wenn zu viel kaputt ist davon, dann kann ich nicht mehr leben drauf.
Also auch wenn die Gegend unendlich wäre, wäre es auch für die Leute beim Schutz hier vergiftet.
So gesehen denke ich schon, dass wir eine Endlichkeit
gibt bei dieser Art. Das ist ja keine Frage der Endlichkeit, sondern der Art und Weise, wie beim Produzieren Umwelt in der Schule gegangen wird.
Ich würde gern das beide nochmal in Relation setzen, ja? Also hinten ist gesagt worden, die Vorstellung der Endlichkeit ist doch auch in dem Sinne nicht richtig. Das auch bei Naturstoffen, die nicht einfach nachwachsen. Es nicht so ist, dass die bei zweckmäßigem Gebrauch weg sind, aufgefressen sind, ja? Die Erde verlassen haben. Die sind doch noch vorhanden, die werden doch bloß transformiert in der Produktion. Produktion richtet sich auf das, was sie vorfindet und benutzt es. Und es gibt diese ganzen technischen Sachen recyceln, was Neues draus machen. Es gibt auch die Varianten, und wenn es mal kein Coltan mehr gibt, es ist schon bei genug Stoffen bewiesen worden, aber wieder ganz aus ganz anderen Gründen, nicht weil die nicht mehr vorhanden waren, sondern zum Beispiel wie beim FCKW, weil man das für zu schädlich erachtet hat, dass Ersatzstoffe gefunden worden sind und die verwendet worden sind. Das spricht alles gegen Endlichkeit. Jetzt die Relation zu Ihrem Argument. Da würde ich sagen, natürlich, das stimmt. Gedacht wird von diesen Kritikern an die ganzen Schäden, die bei der Produktion rauskommen. Aber da ist es nicht passend, die der Endlichkeit zuzuschreiben, weil auch das folgt nicht aus Endlichkeit.
Der Rücksichtslosigkeit gegen die Endlichkeit.
Der Endlichkeit. Wenn, dann folgt es aus der Rücksichtslosigkeit gegen die Endlichkeit. Aber
nein,
da ist nicht.
Eben nicht.
Also dann tu mich nicht unterbrechen, dann lass mich meinen Satz nochmal sagen, wie ich wollte. Ja? Ich wollte sagen, das folgt nicht aus der Endlichkeit von irgendwas und es folgt auch nicht aus der Benutzung von irgendwas, dass solche Schäden rauskommen wie am Bodensee. Klar ist, diese Schäden kommen raus, aber das ist doch das Resultat von einer rücksichtslosen Benutzung und eine rücksichtslose Benutzung. Kann nicht das Resultat einfach davon sein, dass Menschen konsumieren und produzieren wollen. Da würde man da nämlich drauf achten. Und auch da gibt wieder das Argument. Man weiß doch heutzutage um die Schäden. Man weiß, wie die Schäden zustande kommen. Und man weiß auch, wie man die Schäden vermeiden könnte. Filtertechnologien, Abgase, Abfälle anders entsorgen. Um das alles weiß man und man praktiziert es nicht. Obwohl man weiß, dass die Umwelt ruiniert wird. Und das lässt aber auf einen Zweck der Produktion schließen, der nicht aufzulösen ist. Es geht um die Versorgung der Menschen mit dem Bedarf und mit Gebrauchswerten. Dann würde man sowas nicht machen, da würde man sich darum kümmern. Das, was dann nämlich bemerkt wird von den Postwachstumskritikern und auch von Ihnen, diese Rücksichtslosigkeit, das ist doch das Resultat davon, dass man die Folgen betrachtet, die Schäden, aber dass man in Wahrheit an was ganz anderes denkt, nämlich an die Welt, in der schädlich produziert wird und wo ein Zweck dahinter steckt, nämlich derjenige, dass es da ums Gewinne machen und ums Wiederinvestieren geht. Also, ja.
Ja, aber genau eben aus dem Argument denke ich, dass dieses Gewinne machen, wieder investieren, immer mehr Gewinne machen, irgendwo eine Grenze hat, weil es eben der Umwelt nicht unbegrenzt zuträglich ist, weil es die Umwelt irgendwann so kaputt gemacht hat, dass es nicht mehr funktioniert. Und das ist endlich.
Warte mal, ich möchte das nochmal präziser sagen. Es ist so schnell.
Ja, ja. Ich rede von diesem Wirtschaftswachstum,
ja, ja,
wie wir es aktuell überall,
ja,
auf der Welt haben.
Ja.
Und keins, dass man sich vorstellen könnte, wie es besser gehen würde, wo man auf Sachen achtet, wo man alles einsetzt, was möglich ist, um Schäden zu vermeiden. Ich rede von dem, wenn es so weitergeht wie bisher. Das kann nicht unendlich so weitergehen, so, in meinen Augen.
Und da ist die Frage, wo, also in Rede stehen die Verseuchungen der Ozeane, das Leerfischen der Ozeane und so Sachen. Auf was genau führt man das zurück? Warum kommt es dazu? Und da, nur da ist die Frage, kommt es dazu, weil wir Menschen immer mehr wollen? Oder kommt es dazu, weil in diesem Wirtschaftssystem es ökonomisch sinnvoll ist, rücksichtslos gegen die anderen Benutzer, die auch noch Fische essen oder im Ozean schwimmen wollen, rücksichtslos gegen die anderen Benutzer, Produktionsrückstände zum Beispiel zu entsorgen? Es ist betriebswirtschaftlich einfach sinnvoll, meinetwegen giftige Produktionsrückstände einfach anderen vor die Haustür zu kippen. Die kosten einen selber dann nichts und das Gift haben die anderen. Die ganze Umweltgesetzgebung, die der Staat macht, zeugt davon, dass man es Unternehmen verbieten muss, ihre Belegschaften und ihre Nachbarschaften zu vergiften. Das alles kommt nicht, weil die Menschen immer mehr wollen, sondern weil in diesem System es nützlich ist, ja, Kosten für die Entgiftung von Produktionsrückständen, die man dafür aufwenden müsste, einzusparen.
Genau.
So, gut, dann merkt man jetzt, jetzt haben wir eine Präzisierung in Sachen, worauf ist es zurückzuführen? Dann ist die Formel, naja, das kommt einfach davon, weil alle immer mehr wollen. Die ist keine gute Formel für die Ursache. Die Ursache ist eine andere als alle wollen immer mehr. So, das war jetzt die Sortierung. Mit dem endlich, ja, wir stoßen an die Endlichkeit der Ressourcen. Das ist die Formel, mit der die Postwachstumsökonomie das Wachstum für, so kann es ja wohl nicht weitergehen, kritisiert und verwirft und dann Ideen entwickelt, wie es besser gehen müsste, nämlich durch Selbstbescheidung und Beschränkung. Und dazu wollte ich erst mal sagen, die Reden von der Vergiftung, die durch die betriebswirtschaftliche Rationalität entsteht, aber sie sagen nicht, dass sie davon reden. Also das ist der Stoff, den sie vor Augen haben. Aber den Stoff führen sie zurück auf die Maßlosigkeit menschlicher Genusssucht. Und die ist es nicht. Das sollte die Sortierung sein.